Wir denken hier bestens platziert in der Karlsruher Musikhochschule über Stand und Zukunft der Musikwissenschaft nach. Unsere Gäste sind die Musikwissenschaftlerin und Autorin Silke Leopold, der Flötist, Musikwissenschaftler und Hochschullehrer Karl Kaiser und der Wahrnehmungsforscher Stefan Kölsch. Bleiben wir mal beim Wahrnehmungsforscher, der in Leipzig am Max-Planck-Institut forscht. Wahrnehmungsforschung kann ja auch sein Kundenexploration. Es kann sein, das Ausforschen menschlicher, nicht artikulierter Gehirntätigkeit als Steilvorlage quasi für mögliche Manipulationen, aber immerhin praktisch kundenorientiert, wenn man die Wirtschaft als Kunde hat und deswegen ein Studiengang, der möglicherweise gut finanziert ist, im Unterschied eben zur Musikwissenschaft möglicherweise, die eben so direkte Früchte nicht trägt. Frotzel ich Sie mal jetzt ein bisschen, Herr Kölsch.
Ja, das, was Sie angesprochen haben, ist not my cup of tea, wie der Engländer sagt. Woran wir interessiert sind, sind erstens Grundlagenforschungen und zweitens, wenn es denn anwendungsorientiert ist, dann eher Anwendungen im Bereich der klinischen und therapeutischen Anwendung. Beim Hören von Musik ist es ja so, dass nicht nur so im Gehirn relativ viel passiert, sondern auch im Körper. Das Gehirn analysiert die Akustik, sagen wir die syntaktischen Strukturen der Musik, die Bedeutung und so weiter. Aber es passiert noch mehr im Gehirn. Das Gehirn wird möglicherweise emotional ja auch durch die Musik angesprochen. Das hat eine Reihe von physiologischen Wirkungen, beispielsweise auf das sogenannte vegetative Nervensystem, also das, was unser Herz schneller oder langsamer schlagen lässt, das, was Schweißausbrüche, Gänsehaut und so weiter initiiert. Das wiederum wirkt sich auf das hormonelle System. Dann gibt es Wirkung auf das Immunsystem. Und das sind alles Prozesse, die für die Gesundheit eines Menschen recht relevant sind, von denen wir bisher aber erst sehr, sehr wenig wissen. Das wird sich in den nächsten Jahren sicherlich ganz bedeutend ändern. Und das sind zum Beispiel, das ist wirklich nur ein Beispiel für vielfältige Möglichkeiten, wo also im Bereich therapeutischer Maßnahmen durch ein genaueres Verständnis der Wirkungen von Musik wahrscheinlich Erhebliches noch geleistet werden kann. Es ist ja, wenn ich das noch ganz kurz dazufügen darf, beispielsweise im Bereich der Musiktherapie so, dass die Musiktherapie für mich unverständlicherweise eine Art der Therapie ist, die nicht von den Krankenkassen bezahlt wird. Und das wird sich sicherlich in den nächsten Jahrzehnten ändern. Es wird sicherlich irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo man sich gefragt hat, wie man jemals Therapie mit Kindern und so auch in anderen Bereichen ohne Musik tatsächlich hat machen können. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt eine Reihe von weiteren Beispielen, wo die positiven Effekte der Wirkung von Musik uns sicherlich noch einiges an Nutzen bringen können, wenn wir sie erst lernen, besser zu verstehen.
Aber die Kommunikation zwischen der, ich sage jetzt mal, klassischen Musikwissenschaft und solchen Zweigen, wie Sie, Herr Kirsch, sie eben betreiben, die hat bis jetzt so direkt wohl noch nicht stattgefunden.
Das würde ich nicht sagen, weil Sie sagen, die klassische Musikwissenschaft hat ja unterschiedliche Facetten, auch unterschiedliche Bereiche. Das, was wir machen, wie gesagt, kann als Effekt sicherlich auch als Teil der systematischen Musikwissenschaft bezeichnet werden. Das ist natürlich was ganz was anderes als beispielsweise die historische Musikwissenschaft.
Trotzdem gehört nicht eigentlich dieser Bogen geschlagen, auch innerhalb der eben existierenden musikwissenschaftlichen Institute, da ist Heidelberg vielleicht eine Ausnahme, aber an sehr vielen Universitäten und Musikhochschulen passiert das ja nicht. Leopold.
Nein, das passiert immer da, wo Menschen zusammenkommen, die ein ähnliches Interesse haben oder die unterschiedliche Interessen an einer ähnlichen Sache haben. Wenn die dann miteinander ins Gespräch kommen, dann wird das sicherlich sehr fruchtbar. Und das kommt an einigen Orten vor, an anderen kommt es nicht vor, weil da sozusagen die kritische Masse der Kollegen nicht vorhanden ist. Da sind dann vielleicht andere Themen interessant. Musikwissenschaft ist ja ein so umfassendes und großes Gebiet, dass man sich dem Phänomen Musik auf sehr, sehr unterschiedliche Weise nähern kann. Und wir wollen ja nun auch nicht überall rumdilettieren, wo wir mal gerade eben ein bisschen was drüber gelesen haben. Vielleicht da würde ich dann sagen, Schuster, bleib bei deinem Leisten. Also ich höre mir das mit großem Interesse an, was mein Nachbar sagt, und ich denke, denke mal, wir könnten auch ins Gespräch kommen, aber deswegen würde ich noch lange nicht für mich in Anspruch nehmen wollen, dass ich da sozusagen auf demselben wissenschaftlichen Niveau einsteigen könnte.
Vielleicht ist es ja so groß und so umfassend, dass es gerade für die Kamera und die Controller an den Unis und an den Hochschulen nicht mehr überschaubar ist, nicht mehr kalkulierbar scheint.
Und nicht mehr kontrollierbar vor allem. Ich glaube, das ist der Hauptgrund.
Naja, das nicht mehr kontrollierbar. Der wirtschaftliche Erfolg ist vielleicht nicht mehr kontrollierbar und zunehmend gerät ja gerade auch Hochschulstudium und wissenschaftliche Arbeit unter den Druck, eben erfolgreich zu sein, indem man wieder Geld einspielt. Früher gab es ja mal das Ideal der Freiheit von Wissenschaft und Lehre. Ich glaube, das ist als geschreddert zu bezeichnen. Und dem fallen dann eben Studiengänge, die nicht so kommerziell erfolgreich sind, offensichtlich zum Opfer. Sie schütteln ein bisschen den Kopf, Herr Kölsch.
Nee, also ich stimme Ihnen da schon zu, ja. Das ist klar, das war schon immer so. Und immer wenn die staatlichen Finanzkassen leerer sind, dann ist die Situation schwieriger, klar. Musikwissenschaft ist jetzt nicht der Zweig, der klassischerweise massiv von der Industrie gesponsert wird, weil das einen direkten wirtschaftlichen Nutzen verspricht. Das ist aber nicht nur mit der Musikwissenschaft so, das ist ja im Prinzip mit allen geisteswissenschaftlichen Fächern so.
Naja, ist ja vielleicht bezeichnend, dass die Musikwirtschaft auch gerade einer der am derangiertesten Wirtschaftszweige ist, dass das Jammern dort am allerlautesten ist und dass auf der anderen Seite aber bei Zukunftskongressen wie bei Forward to Business vor etwa 3-4 Wochen in Halle speziell jetzt musikwissenschaftliche Qualitäten abgefragt werden, die eher in Ihren Forschungsbereich fielen. Sie haben gesagt, not my cup of tea, Herr Kölsch, aber an diesen Bereichen wird gearbeitet. Es wird also an diesen Versuchen, das menschliche Gehirn weiter aufzuschließen und dort möglicherweise kleine Sender und Empfänger, Kommunikation mit technischen Geräten herzustellen, das wird versucht.
Ja, das sind Dinge, die sich für den Laien halt sehr faszinierend und utopisch anhören und deswegen wahrscheinlich auch bei den Laien, und das sind es ja in der Industrie, sind es ja eher musikwissenschaftliche Laien von der Musikindustrie, jetzt vielleicht mal teilweise abgesehen, aber da wahrscheinlich das entsprechend einen Eindruck Laien macht und da möglicherweise hier und da zur Bereitstellung von Geldern führt. Aber als Neurowissenschaftler kann ich nur sagen, dass wir von derlei Dingen noch so weit entfernt sind, dass ich in meiner Gruppe da noch wirklich auch weit davon entfernt bin, da tatsächlich ernsthaft drüber nachzudenken.
Also ich will jetzt ja keine schwarzen Zukunftsgemälde irgendwo in die Luft malen, aber ich denke, im Auge sollte man es behalten, gerade auch, wenn man sieht, dass auf der anderen Seite die noch etwas freier operierenden wissenschaftlichen, musikwissenschaftlichen Bereiche sich eher besonders schwer tun. Wie das hier in Karlsruhe werden wird und wie das aussieht, da werden wir gleich noch drauf kommen. Aber zuerst werden wir uns auf eine gute alte Taktlos-Tradition besinnen und ganz einfach die Meldung aus der Welt des Wahren, Schönen und des Guten referieren. Diesmal hart recherchiert von Julian Neupert und Barbara Wurst, die diese Nachrichten auch liest.